Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio, Karin Ilk, Brigitta Krönert und Lisa Scharnbacher. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
1 Billion Rising ist unser Thema heute und natürlich auch alles, was damit zusammenhängt, die Frauengruppen in Tübingen, aber das Thema bei 1 Billion Rising ist Protest gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Immer am 14. Februar?
Immer am 14. Februar, genau.
Immer am Valentinstag? Wie kommt es zu dem Datum?
Warum es genau zu diesem Datum kam, weiß ich gar nicht. Also die Aktion 1 Billion Rising ist ja von der Eve Ensler. Das ist eine New Yorkerin, Feministin, Künstlerin, Aktivistin, initiiert worden. Sie hat vor circa 15 Jahren die We Days, also V Days, gegründet. Das heißt übersetzt Victory over Violence, also Sieg über die Gewalt. Und dann gab es eine UN-Statistik, in der klar wurde, dass jede dritte Frau weltweit von Gewalt, teilweise von sexueller Gewalt oder von anderer Gewalt betroffen ist. Und daraufhin hat sie gesagt, okay, wir gründen da, 2012 war das, machen wir dieses 1 Billion Rising. Und warum es genau dieses Datum war, muss ich sagen, ist mir raus.
Und die Billion steht wofür?
Für 1 Milliarde Frauen und Mädchen, die weltweit von Gewalt betroffen sind.
Wenn man von der Bevölkerungszahl von
genau
so und so viel ausgeht, die Hälfte der Frauen, und ja, müssen wir nicht genau ausrechnen, das,
aber kommt, man muss halt leider
auf eine Zahl kommen. Und wie ist es in Tübingen dazu gekommen, zu der Ortsgruppe? Weil es ist ja jetzt nicht eine zentrale, sondern eine sehr dezentrale Sache, ja, weltweit.
Es ist weltweit. Wir haben es irgendwann Ende 2012 übers Internet einfach mitbekommen, haben uns in einer kleinen Gruppe drüber unterhalten, haben gesagt, eigentlich ist es doch genau unser Thema. Es ist das Thema von sämtlichen Frauenprojekten in Tübingen. Wir treffen uns, wir reden mal darüber, ob wir uns daran nicht auch irgendwie beteiligen könnten. Und daraus wurde dann eine ganz tolle Gruppe. Und wir sind auch seit 2013, also 2013 hat es das erste Mal stattgefunden, sind wir dabei.
Wie seid ihr dazugekommen? Du gehörst mit zu den Gründungsmitgliedern. Wie war es bei euch? Wie seid ihr zu 1 Billion Rising dazugekommen? Brigitta?
Bei uns war es ähnlich. Wir haben übers Internet davon gehört und meine Kollegin, die Micha Schöller, war, glaube ich, in dieser ersten Gruppe mit dabei, das erste Mal vorzubereiten. Und leider können wir aus Kapazitätsgründen nicht mehr machen als unterstützend und natürlich teilnehmen.
Lisa, bei dir?
Ich weiß nicht, ich glaube, von 1 Billion Rising erfahren habe ich vor 2 Jahren, eher durch Zufall. Ich war damals noch nicht aktiv hier in Tübingen in Frauengruppen, aber war eben auf feministischen Blogs und so unterwegs, wo 1 Billion Rising erwähnt wurde, und habe mich dann eben informiert, ob es das in Tübingen auch gibt, und bin dann direkt auf die Demo gegangen damals.
Was ist das Besondere an 1 Billion Rising?
Das Besondere an 1 Billion Rising ist zum einen natürlich, dass es weltweit am gleichen Tag stattfindet. Das gibt unheimlich Empowerment. Die Art der Kundgebung oder der Demonstration ist natürlich auch besonders. Es ist eine Tanzdemonstration, also nicht wie klassische Demozüge, wo viele Reden gehalten werden, wo Parolen geschwungen werden, sondern der Tanz steht eigentlich im Mittelpunkt dieser Aktion als Symbol für Frauen, die vielleicht sich auch verbal oder in Form von Demonstrationen nicht so ausdrücken bzw. präsentieren können oder dürfen. Und selbst in unterdrücktesten Regionen ist es den Frauen in der Regel erlaubt zu tanzen.
Merkt ihr da auch was, dass da andere Leute, andere Frauen, andere sich angesprochen fühlen durch den Tanz?
Es ist, also in Tübingen zumindest, sehr Multikulti.
Kann man das so ein bisschen, könnt ihr das so ein bisschen auch gucken, wo oder festmachen, aus welchen Ecken die alle dann kommen? die Leute?
Also wir haben Flüchtlingsfrauen, die sich mit engagieren. Wir, ja, also aus ganz vielen verschiedenen Vereinen und Gruppen, teilweise sieht man es auch, also es sind Frauen mit Kopftuch dabei, die mittanzen. Es sind, ja, also man sieht es einfach.
Seit dem ersten Mal, seit es zum ersten Mal stattfindet, nehmen unsere Frauenhausbewohnerinnen auch immer dran teil und auch einige, die zu uns in offenen Treff kommen. Und das ist was, was begeistert. Es reißt einen mit, die Musik reißt einen mit und es ist ein Ausdruck von Lebensfreude. Und das finde ich bei dem Thema so toll, dass es nicht nur Traurigkeit ist, nicht nur gedrückt sein, dass es diesen Opferstatus wegmacht. Es hat Power, es gibt Kraft und dieses Weltweite, das ist eine unglaubliche Verbundenheit, die man da spürt.
Seid ihr in Kontakt mit irgendwelchen anderen Gruppierungen auch außerhalb Deutschlands, oder?
Ja, also es gibt eine, die war ganz aktiv beim ersten Mal dabei. Also die hat im Prinzip deutschlandweit versucht, das Ganze zu vernetzen, auch mit einer zentralen Homepage-Seite. Und die postet auf ihrer Seite in Facebook zum Beispiel auch immer sämtliche Städte, die in Deutschland teilnehmen, postet Fotos. Das heißt, man kriegt da schon viel mit. Dann, wenn man selber auf Facebook auch aktiv ist, bekommt man sehr viele Privatnachrichten und mal Fragen, was macht denn ihr, und schickt sich gegenseitig Fotos hin und her. Also man spürt einfach, es prickelt in ganz Deutschland.
Weltweit doch auch, ne? Also diese Verbindung ist ja schon was Besonderes. Und gibt es irgendwas, was alle verbindet über das Thema hinaus, oder macht jede Demo, jede Tanzaktion eine eigene Sache? Was sind so die Gemeinsamkeiten außer das Thema?
Ja, zum einen der Tanz, also das Lied. Es gibt ein Lied, das ist von der Tena Clark. Break the Chain heißt es. Und darauf gibt es einen Tanz, den man auch übers Internet, über YouTube sich anschauen kann. Da gibt es ein Tutorial dazu, wo man den erlernen kann. Und in der Masse wird diese Tanzchoreografie getanzt. Und das ist natürlich schon was sehr Verbindendes. Ansonsten.
Ja, der Song, der Tanz, wie könnt ihr den beschreiben?
Sehr lebendig, sehr bewegt.
Nicht zu komplex.
Nein, also man kann es lernen. Also selbst ich habe es jetzt im Ansatz gelernt.
Hüpfen, springen, alles dabei.
Genau, also der Tanz zeigt symbolisch auch so Aktionen wie Break the Chain, zerbrich die Ketten. Es wird in alle Richtungen gedeutet. Wir sind alle Kreaturen. Ja, also mit dem Tanz selber wird auch ausgedrückt oder sichtbar, was man sagen möchte.
Was macht ihr in Tübingen genau morgen? Wie ist der Ablauf geplant?
Wir treffen uns zum ersten Mal. Bisher gab es immer einen Demozug durch Tübingen. Dieses Jahr, weil es unter der Woche ist und wir uns nicht sicher sind, ob wirklich so viele kommen wie in den letzten Jahren. Wir würden es uns natürlich wünschen, dass ganz viele kommen. Starten wir direkt in Tübingen auf dem Marktplatz um 18 Uhr. Dort wird getanzt. Die Elke Volz, die uns auch seit dem ersten Jahr unterstützt, singt live. Es wird das Grußwort von der Lucia Köberlein, die ist die Leiterin der Stabsstelle für Gleichstellung und Integration in Tübingen, die, seit sie im Amt ist, auch quasi so unsere Schirmherrin ist, wird vorgelesen. Dann gibt es noch 2, 3 kleinere Redebeiträge, viel Live-Musik, viel Tanz. Und im Anschluss daran, ab ca. 19 Uhr, geht es dann weiter ins Frauencafé Achtbar in Tübingen, wo es eine Fotoausstellung gibt über die letzten vier Jahre quasi One Billion Rising plus auch vieles weltweit. Da wird dann auch der Film gezeigt, der letztes Jahr gedreht wurde. Und ansonsten geselliges Beisammensein, eventuell auch noch ein bisschen tanzen. Und da freuen wir uns, wenn dann auch ganz viele mitkommen.
Was ist auf der Fotoausstellung zu sehen? Tanzszenen aus Tübingen?
Unter anderem auch Tanzszenen aus Tübingen. Also das sind ganz viele, die einfach in den letzten Jahren dabei sind auf den Fotos. Es sind Zeitungsartikel, es sind tolle, interessante Bilder. Ja, also lohnt sich anzuschauen.
Was hat sich getan, seit ihr das hier in Tübingen organisiert? Wenn du das so mal, kannst du da irgendwas auch draus herleiten, draus ableiten, Effekte für euch oder auch sonst?
Also ich denke, dass sich im Allgemeinen was getan hat im Bewusstsein der Menschen, dass Gewalt, auch sexualisierte Gewalt, in einen anderen Blick genommen wurde. Wir haben jetzt die Verschärfung des Strafrechts im Hinblick auf sexualisierte Gewalt. Diese sehr, sehr alte Forderung, dass ein Nein auch ein Nein ist. Und das hat sich im Zuge dieser öffentlichkeitswirksamen Aktionen erfüllt, diese Forderung. Und ich denke, auch gerade jetzt, wo es in den letzten Tagen, Wochen vermehrt zu sexualisierter Gewalt gegen Frauen in Tübingen wieder gekommen ist, ganz wichtig, solche Zeichen zu setzen, damit es weiter im Bewusstsein bleibt und vor allem auch, dass es weiter im Bewusstsein bleibt, dass die Frauen auf die Straße gehen und nicht zu Hause bleiben, um sich zu schützen, wie wir es neulich in der Zeitung gelesen haben.
Was stand da?
Da stand, es war ein Polizeibericht eben über diese Zunahme und die Polizei riet dann den Frauen, abends nicht mehr alleine auszugehen, jemand mitzunehmen oder zu Hause zu bleiben. Und dann gab es einen Artikel von den linken Tübingen, die das kritisch hinterfragt haben. Und es gab übrigens von der Frau Steuernagel, die gesagt, in diesem übrigens schreibt, sie würde ihrer Tochter jetzt doch anraten, nachts mit dem Taxi oder eben nicht oder mit einer Freundin wegzugehen. Und wir versuchen da gerade auch über Leserinnenbriefe viel dagegen zu machen, weil das kann nicht sein, dass man sich da wieder zurücknimmt und in vormoderne Zeiten zurückfällt und sagt, wenn eine Frau abends aus dem Haus geht, ist sie selber schuld, wenn was passiert.
Wie geht ihr vor gegen diese auch Angstmache? Was kann man da alles machen?
Ich denke, wichtig ist, mehr den Blick hin auch auf die Täter zu lenken. Und was las ich in einem der Leserinnenbriefe, stand, dass bei Fußballspielen sehr hohe Polizeipräsenz ist und man keinem rät, dort nicht hinzugehen, weil die Gefahr besteht, dass es zu einem körperlichen Übergriff kommt. Aber dass, wenn bei Frauen nachts sowas öfter passiert oder auch tags, dass da die Polizeipräsenz erstmal nicht erhöht wird oder an dieses Mittel nicht gedacht wird. Und was uns auch wichtig ist zu sagen, ist, es passiert nicht nur nachts und es passiert nicht nur von Fremden. Es passiert zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und gerade da sind solche kraftgebenden Aktionen wie das One Billion Rising eine tolle, tolle Aktion dagegen.
Was denkt ihr so, wenn so eine Aussage von so einem Polizisten kommt, was sind das für Zeichen?
Auch. Also ich denke, es hängt halt damit zusammen, dass in unserer Gesellschaft das Bild noch recht verbreitet ist, dass irgendwie die Frau für das verantwortlich ist oder vielleicht sogar schuldig ist, was ihr passiert. Also man hört es ja sehr häufig, wenn etwa Vergewaltigungen passieren oder andere Formen sexualisierter Gewalt, dass es dann heißt, ja, sie war ja betrunken, also selber schuld oder sie hat so einen zu kurzen Rock getragen oder diese ganzen sehr, sehr oft diskutierten und widerlegten Argumente. Und ich denke, das geht eben in eine ähnliche Richtung. Dieses, wenn Frauen auf der Straße bedroht werden, belästigt werden oder Schlimmeres, dann müssen sie als Reaktion darauf sich zurückziehen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir noch dieses Bild haben. Und ich denke, daran muss auf jeden Fall gearbeitet werden.
Wie kommt man an solche Leute auch ran, wenn quasi, ne, ihr könnt euch selber Mut machen und powern, aber so dieses gesellschaftliche Bild zu beeinflussen, auch in Köpfe von Polizisten
viel
reinzukommen.
Reden.
Gab's da, habt ihr auch versucht, direkt Kontakt aufzunehmen dann mit so jemandem? Gibt es da auch da einen versuchten Austausch mit solchen Kräften?
Ich fände es gut. Also wir haben einen ganz guten Kontakt zum Opferschutzbeauftragten der Polizei hier in Tübingen. Und im Tübinger Arbeitskreis Interventionsprojekt TIP ist die Polizei auch vertreten. Das sind wir vertreten von Frauen helfen Frauen, die Pfundskerle, Jugendamt. Und werden immer wieder auch diese Themen angesprochen. Es gab einmal vor, ich weiß nicht, 5 Jahren einen ziemlich großen Fachtag, also auch zum Thema Intervention bei häuslicher Gewalt von Seiten der Polizei. Es ist schwierig. Es ist auf der einen Seite gibt es Fortschritte und auch in der Gesetzgebung zeigen sich die. Auf der anderen Seite haben wir manchmal das Gefühl, gibt es gesamtgesellschaftlich auch wieder Rückschritte. Also wenn ich heute in einen Spielwarenladen gehe, da habe ich eine Zweiteilung, außer bei den Kuscheltieren. Aber bei fast allem anderen, rosa, hellblau, diese Ecke, jene Ecke, wir haben immer wieder Praktikantinnen, mit denen wo wir erstaunt sind, über welches Männer- und Frauenbild wir dann reden. Und das geht so ein bisschen auseinander. Auf der einen Seite entwickelt sich was und auf der anderen Seite geht was gesamtgesellschaftlich auch wieder zurück. Ich meine, wenn wir an das Frauenbild der AfD denken, da haben wir es ganz deutlich. Insofern glaube ich, dass diese Arbeit noch sehr lange weitergehen muss. Die Aufklärungsarbeit, die politische Arbeit, das Gespräch suchen.
Da kommen Leute zu euch, machen Praktikum in einer frauenbewegten Einrichtung und haben selber noch ein antiquiertes Frauenbild oder was?
Ja, oder dieses Neue, das ist ja nicht das ganz alte Frauenbild. Das setzt sich aus ganz vielen verschiedenen Mosaiksteinen zusammen. Aber schon so ein Satz wie, naja, klar muss der Mann die Frau einladen. Oder na klar zahlt er erstmal das Essen oder du nix, du kennst es aus deinem Bekanntenkreis.
Ich dachte gerade tatsächlich dran, wenn ich in der umgekehrten Situation war, also etwa ich war essen mit meinem Partner oder mit einem männlichen Freund, kommt es natürlich genauso oft, wie ich eingeladen werde, vor, dass beide getrennt zahlen oder dass ich ihn einlade. Und es kam vermehrt vor, dass gerade männliche Kellner dann interessant reagiert haben. Also entweder so in die Richtung, okay, er steht dann wohl unterm Pantoffel, sowas in die Richtung. Oder dann halt auch dann gegen ihn, so ja, kannst du deine Frau nicht mal einladen oder so. Also das fand ich sehr eindrücklich, muss ich sagen.
Fast schon unverschämt eigentlich,
ja,
oder?
Total. Ja,
also sowas ins Gesicht zu sagen. Und wie hast du dann reagiert? Ist man da dann
also
so schlagfertig?
Einmal habe ich auf jeden Fall gesagt, ich habe genauso viel Geld wie er, also kann ich da ja wohl selber zahlen. Und sonst, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in solchen Momenten ist man halt auch erstmal platt, weil es halt eine Unverschämtheit ist. Also mal ganz flapsig gesagt, was geht das denen an?
Aber die Partner an der Uni, die sind dann schon so, dass sie das nicht mehr in Frage stellen.
Naja, das kommt halt immer drauf an, was für Partner man sich sucht. Ich denke, für Männer mit antiquiertem Weltbild würde ich mich jetzt einfach nicht interessieren.
One Billion Rising, die Tübinger Gruppe, besteht ja nicht nur aus euch drei, sondern da sind ja viele, viele Leute dran beteiligt an der Orga.
Genau, also das eigentliche Orga-Team, wir sind 5 Frauen aus verschiedenen Frauenprojekten in Tübingen. Inzwischen sind es eigentlich nur noch 2 Frauenprojekte. Das sind gleichzeitig auch die 2 ältesten Frauenprojekte in Tübingen. Das ist einmal der Frauenbuchladen Talestris. Da ist es die Cornelia Wagenblast. Und dann sind die anderen 4 Frauen inklusive mir noch die Svetlana, die Daniela und die Michaela. Und die sind auch mit Frauen im Frauencafé Achtbar in Tübingen.
Und was zählt alles zur Orga? Was habt ihr bisher alles vorbereiten müssen?
Jede Menge. das fängt an mit, wir haben eine Homepage erstellt, also die haben wir schon länger erstellt. Wir haben eine Homepage erstellt, dann eine Facebook-Seite. Dann muss man Genehmigungen bei der Stadt einholen, dass man überhaupt eine Kundgebung machen darf. Dann muss geklärt werden, ob uns jemand unterstützt in Form von einem Live-Act. Das war zum Glück jedes Jahr die Elke Volz, die da gern und freiwillig auch mit dabei ist. teilweise alleine, teilweise auch mit ihrer Band Kick La Luna. Dann muss Geld beschafft werden. Geld beschafft wird zum einen, indem wir einen Antrag bei der Stadt stellen. Da haben wir bisher auch jedes Jahr einen Zuschuss von der Stadt bekommen, was uns auch sehr hilft, weil wir müssen Flyer drucken, wir müssen einfach gewisse Dinge auch bezahlen. Dann haben wir versucht, auf privatem Weg Spenden zu akquirieren. Da gab es auch einige sehr schöne, große Spenden. Also zum Beispiel Paul Horn hat letztes Jahr eine ganz große Spende an uns gemacht. Die Kreissparkasse hat uns letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau, unterstützt. Seit Jahren immer, also seit dem ersten Mal, unterstützt uns der Verein Zonta. Ja, und dann gibt es noch diverse Kleinspenden und die muss man eintreiben. Dann muss man irgendwann mal einen Plan finden, was machen wir, wann machen wir es, wo machen wir es. Und es sind viele Orga-Treffen, also wir fangen so im Schnitt circa im August, September an, treffen uns dann regelmäßig alle 2-3 Wochen. Ansonsten geht viel über E-Mail, dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wir uns täglich zuspammen. Ja, es gibt viel zu tun, auch wenn es dann hinterher gar nicht so groß und wichtig aussieht, aber man muss ganz viel machen.
Fast schon Fulltime.
Ja, Fulltime Ehrenamt.
Aber ihr seid ja, du hast jetzt 2 Organisationen genannt, aber die Vernetzung geht ja sicher noch weiter.
Ja, die Vernetzung, die geht ganz, ganz weit. Also wir, das Frauencafé, hat ja seinen Sitz im Frauenprojektehaus. Im Frauenprojektehaus sind schon mal einige unserer Vernetzungspartnerinnen. Da ist TIMA, die Tübinger Initiative Mädchenarbeit. Da ist der Mädchentreff. Da ist Birgitta, hilf mir mal weiter.
Wir? Frauen helfen. Ja. Ja, dann gibt es eine Hebamme noch, die mit im Frauenprojektehaus arbeitet.
Und die Martina Wulfmeier gibt es noch, die auch
immer wieder
uns unterstützt. Und ja.
Also das Frauenprojektehaus ist dann so ein Ort, wo viele Fäden zusammenlaufen.
Genau, die haben uns zum Beispiel auch ihr eigenes Vereinskonto zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn wir Spenden bekommen und auch das Antragsgeld von der Stadt, darf auf deren Konto gehen und wird dann mit uns wieder abgerechnet, weil wir ja als One Billion Rising Orga-Gruppe kein eigenständiger Verein sind, aber trotzdem ja irgendwo die Möglichkeit haben müssen, Geld zu bekommen und Geld auch wieder auszugeben.
Wie sieht da die Zusammenarbeit dann aus noch jetzt mit Frauen helfen Frauen und One Billion Rising? Was sind da Berührungspunkte jetzt gewesen?
Also die letzten Jahre haben in der Regel von Frauen helfen Frauen immer eine Frau an der Demonstration auch was gesagt oder uns gesagt, was ihnen wichtig ist, dass wir es sagen, wenn es terminlich anders nicht lösbar war. Die helfen uns bei ganz vielem und es sind teilweise auch nur Kleinigkeiten wie, wir brauchen einen Bollerwagen, wir brauchen Strahler, wir brauchen ein Zelt, ein Pavillon, was dann das eine oder das andere Projekt, in der Regel ist es meistens Frauen helfen Frauen, weil die sind ganz gut aufgestellt bei solchen Dingen. Ja, die leihen uns das, die tragen uns das hinterher, sind wir sehr dankbar.
Das ist im Frauenprojektehaus einfach genial, mit den kurzen Wegen, den Synergieeffekten, dass man sich schnell zwischendrin austauschen kann und sich schnell auch mal unterstützen kann.
Dann werfen wir doch jetzt auch nochmal einen Blick auf die einzelnen Projekte. Frauen helfen Frauen, könnt ihr das vielleicht mal kurz vorstellen, auch den Verein, die Arbeit, die ihr macht?
Also unser Verein hat sich 1980 gegründet und 2 Jahre später haben wir dann das Frauenhaus eröffnet. Das konnten wir kaufen über eine Tilgungsleihgemeinschaft. Es war eins der ältesten Häuser in Hageloch und entsprechend auch ausgestattet. Und gab ja in Tübingen die Besonderheit, dass zwei Frauenhäuser, ein in Anführungszeichen städtisches und unseres, gleichzeitig gegründet wurden, die auch ziemlich lange nebeneinander her bestanden. Eigentlich bis, ich glaube, 2004. Ja, es gab zuerst nur das Frauenhaus und dann haben wir aufgrund immer gestiegener Nachfrage eine Beratungsstelle aufgebaut, ab 2002 über Spenden und Stiftungsgelder, erstmal nur von Frauen helfen Frauen finanziert. Und dann kam die Interventionsstelle dazu, häusliche Gewalt, das war im Januar 2006. Das war gerade dieser Tübinger Runde Tisch, von dem ich vorher gesprochen habe. Und im Rahmen mit dem Gewaltschutzgesetz, dass Frauen jetzt, dass Täter jetzt aus der Wohnung von der Polizei weggewiesen werden können und dass Frauen ein Näherungsverbot und Wohnungszuweisung beantragen können, als Ergänzung unserer Arbeit. Und seit 2015 haben wir jetzt noch die Beratungsstelle Sexualisierte Gewalt. Also sind es praktisch vier Standbeine, die der Verein hat: das Frauenhaus, Beratungsstelle häusliche Gewalt, Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt und die Interventionsstelle. Im Frauenhaus haben wir Platz für 8 Frauen und bis zu 12 Kinder und sind leider seit langem tagessatzfinanziert. Und die Tagessatzfinanzierung ist an den Bezug von ALG II gekoppelt. Das heißt, es gibt viele Frauen, die aus dieser Finanzierung rausfallen. Und wir merken das landesweit, dass es ganz schwer ist, Frauen zu vermitteln, wo die Finanzierung nicht gesichert ist, weil darin einfach auch die Arbeit im Haus steht, die wird, ist so durchgerechnet, und wenn das Geld nicht kommt, ist schwierig. Es gab einen Landesaktionsplan in Baden-Württemberg vor ein paar Jahren mit einer Art Bestandsaufnahme und einem, dass die einzelnen Einrichtungen, die zu Gewalt gegen Frauen arbeiten, auch vorlegen, was nötig wäre. Baden-Württemberg ist nach wie vor das Schlusslicht in der Finanzierung von ganz, also auf ganz Deutschland gesehen, auf alle Bundesländer. Also sowohl die Beratungsstellen sind nicht so ausgestattet, wie sie es eigentlich sein sollten. Die Frauenhausplätze in Baden-Württemberg sind nicht so ausgestattet, also nicht so viele, wie es sein sollten, weil also man merkt es daran, dass wir von den circa 670 Plätzen, die wir haben in Baden-Württemberg, meistens nur zwischen 2 und 8 freien Plätzen haben. Also auch das macht es dann schwierig in der Weitervermittlung von akut betroffenen Frauen. Und wir wünschen uns, dass die Beratungsstellen und Interventionsstellen besser ausgestattet werden. Und wir wünschen uns eine Frauenhausfinanzierung, die nicht auf so einer individualisierten Finanzierung beruht, wo die Frauen zum Teil selber dann noch was zahlen müssen, um ihre erlebte Gewalt zu bearbeiten, sondern eine institutionelle Finanzierung, entweder übers Land, am allerliebsten über den Bund. Frauen, die in Schleswig-Holstein in ein Frauenhaus gehen, müssen keine Miete bezahlen, müssen keinen Tagessatz bezahlen. Und hier kann sich das für eine Frau auf 4.000, 5.000 im Monat, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem, wie viele Kinder sie hat, belaufen. Das macht unsere Arbeit zum Teil sehr bürokratisch im Frauenhaus, mit sehr, sehr vielen Anträgen, die wir für die Frauen stellen müssen, und lässt uns wenig Zeit, leider, für die Arbeit mit den Frauen selber.
Wie sieht es genau aus? Wer nicht Hartz IV bezieht, sozusagen,
hat keinen Anspruch auf die Übernahme des Tagessatzes. Wir müssen dann einen Antrag stellen über SGB 12, über das Sozialgesetzbuch. Das ist aber eine Freiwilligkeitsleistung. Und über Hartz IV ist es eine Pflichtleistung, also da wird der Tagessatz bezahlt. Aber nimm eine Rentnerin, nimm eine Studentin, nimm eine Frau mit einem ungesicherten Aufenthalt. Ja, und wir müssen, haben jetzt in letzter Zeit öfter Anfragen gekriegt für geflüchtete Frauen. Da müssen wir auch sehr um die Finanzierung kämpfen, dass diese Tagessätze übernommen werden.
Wie sieht es dann konkret aus, die Arbeit im Frauenhaus?
Also jetzt im Frauenhaus, ein Baustein von uns. Die Frauen bleiben so zwischen, ich würde mal sagen, einer oder zwei Wochen und halbes Jahr, vielleicht noch ein bisschen länger. Das ein oder zwei Wochen, das sind die Frauen, die einfach nur Zuflucht suchen, Abstand brauchen. Dann gucken, können sie irgendwo anders hin, gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten oder aber sich auch bald entscheiden, zurückzugehen aufgrund, was weiß ich, familiärer Umstände, Ängste vor der Selbstständigkeit. Und die Frauen, die länger bleiben, da versuchen wir dann einfach mit ihnen zusammen zu gucken, welchen Weg kann es gehen für sie, für die Kinder, was braucht es? Braucht es therapeutische Unterstützung? Braucht es einen Sprachkurs? Alles, was dazu dient, dass sie dann selbstständig später in ihrer eigenen Wohnung leben können. Der Alltag im Haus, muss man sich so vorstellen, es sind zwei Wohnungen. Die Frauen leben also in einer Art Zwangs-WG, teilen sich Bad und Küche. Und dass das nicht immer konfliktfrei abgeht, kann man sich vorstellen. Ich glaube, in vielen WGs, die sich sowas selber aussuchen, ist auch nicht immer konfliktfrei. Und die Kinder, ja, haben alle einen Schulwechsel, Kindergartenwechsel oder sonst was. Das ist klar, die können ja nicht. Wir nehmen zum Beispiel keine Frauen aus Tübingen selber auf, weil die hier entweder zu gefährdet sind oder es die Anonymität vom Haus gefährden würde. Aus dem Landkreis nur nach einer Gefährdungsabklärung, ob das geht hier oder nicht. Ja, und dann wird eben geguckt, dass hier so viel Alltag wie möglich wieder entstehen kann. Die Frauen versorgen sich selbst und ihre Kinder. Und wir haben alle nur Teilzeitstellen im Frauenhaus. Also wir sind 4 Teilzeitfrauen, 75%. Und sind auch nicht immer anwesend. Das ist auch mit ein Grund, warum wir keine Frauen unter 18 aufnehmen können.
Und was machen Frauen aus Tübingen? Gehen die?
Frauen aus Tübingen müssen weiter weg, im Normalfall. Also es ist schon je nach der Bedrohungssituation. Es kann sein, die Situation zu Hause ist unerträglich, aber sie sind sich ganz sicher, er wird sie nicht suchen, er wird nicht stalken, er wird nicht versuchen, an ihre Adresse zu kommen. Da ist es dann bei uns wirklich, dass wir die Anonymität vom Haus schützen müssen. Aber die meisten Frauen müssen weiter weg, weil Frauenhaus ist schon eher der letzte Schritt, den man macht, alles aufzugeben. Da ist dann schon eine Bedrohungslage, die das erforderlich macht.
Wie kommen die Frauen dann zu euch? Werden die vermittelt oder finden die euch selber?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, dass mittlerweile immer mehr das Internet genutzt wird, also auch die Homepage. Viele werden vermittelt über Ämter, Jugendämter. Eine kam von dem Kindergarten zu uns, die ist im Kindergarten praktisch zusammengebrochen und die Kindergärtnerin hat dann für sie rumtelefoniert. Über die Polizei auch und auch selber, ja. Und die rufen dann bei uns an und dann wird geklärt, ob wir einen Platz frei haben. Und das ist eine weitere äußerst unschöne Folge der Tagessatzfinanzierung, dass wir eine Frau alleine nicht in ein Familienzimmer aufnehmen können, weil uns sonst 3-4 Tagessätze verloren gehen und das nicht geht. Das heißt, wenn eine Frau alleine anruft und wir haben nur ein Zimmer mit 4 Betten, 5 Betten frei, müssen wir sie weiterverweisen.
Dann kann es sein, dass sie, dann wird so lange rumtelefoniert.
Ja,
also weitergehen.
Unsere Beratungsstellen landesweit, die sehr viel verweisen müssen und versuchen, die Frauen zu unterstützen bei der Suche nach einem Frauenhausplatz, die stöhnen und sagen, mittlerweile gibt es Frauenhäuser, die von ihrem Landkreis die Auflage haben, nur vom Landkreis aufzunehmen, was im Prinzip widersinnig ist für die Arbeit, gerade wenn es um Schutz geht. Aber so sind hier in Baden-Württemberg überall die Bedingungen etwas anders für die Frauen.
Also Familienzimmer ist dann nur, wenn wirklich auch Kinder dabei sind?
Eine Frau mit mehreren Kindern, ja. Es gibt Frauenhäuser, die mittlerweile dann schon sagen, sie belegen ein Zimmer mit 2 Frauen. Das machen wir im Moment noch nicht. Also so viel Privatsphäre würden wir den Frauen gerne gönnen, dass sie einen Raum wenigstens für sich haben, wenn sie schon alles andere in dieser, in Anführungszeichen, Zwangs-WG teilen müssen.
Wie ist eure Auslastung?
Ich bin gerade dabei, die Statistik zu machen fürs letzte Jahr, habe sie aber noch nicht fertig. Wir sind ausgerechnet, also mit dem Landkreis zusammen, auf 75% Belegung. Ich glaube, dass wir im letzten Jahr mehr hatten. Das ist ganz unterschiedlich. Mal sind ein paar Frauen eine längere Zeit stabil da, mal gibt es einen ganz großen Wechsel, das kann man immer nie so genau sagen.
Und wie wichtig ist es, dass ihr gut belegt seid, auch für eure Finanzierung? Das ist ja auch irgendwie, man wünscht sich ja, dass nicht viele Leute in Anspruch nehmen müssen. Aber
also man merkt an den wenigen freien Plätzen, die es immer gibt in Baden-Württemberg, dass die Frauenhäuser sehr hoch belegt sind. Und eigentlich sollten sie, um schnell handeln zu können und schnell aufnehmen zu können, nicht mehr wie 75% belegt sein, damit es immer Reserven gibt für die Notfälle. Aber viele sind mehr als 75% ausgelastet.
Das heißt dann ja auch immer, dass es Wartezeiten gibt, die im Zweifel ja wieder Gefahr bedeuten, oder?
Also wir müssen schon auch immer wieder Frauen in andere Bundesländer verweisen. Frauen, die sich an uns wenden, die müssen meistens schnell weg. Also da sind dann Wartezeiten entstehen manchmal, wenn wir sagen, wir haben keinen Platz, aber es wird perspektivisch in einem Monat vielleicht was frei und sie gehen so lange in ein anderes Frauenhaus, möchten aber nach Tübingen, weil sie hier Unterstützerinnen haben oder jemand Verwandte haben oder so. Oder früher mal hier gewohnt haben und sich auskennen. Das schon. Und sowas wie eine Warteliste zu führen, das können wir nur in solchen Fällen, wo Tübingen wirklich Sinn macht für die Frauen, weil ansonsten belegen wir einfach so, wie es kommt.
Wie schwierig ist es, den Ort geheim zu halten?
Also unser letztes Frauenhaus, unser altes Frauenhaus in Hageloch haben wir durch die Telekom verloren. Die hat die Adresse veröffentlicht. Das war ein Versehen. Wir dachten immer, unser Datenschutz, das ist was ganz Großes, aber es ist anscheinend nur ein Klick, das zu löschen. Und dann war es im Internet und dann rief uns eine Praktikantin an, die, glaube ich, aus Paris oder so, und sagte, wisst ihr, dass dass eure Adresse im Netz steht? Und es war aber auch wirklich, ich glaube, nicht am gleichen Tag, aber einen Tag später war eine Frau im Frauenhaus, die jemand suchte für. Dann hat uns die Stadt netterweise die GWG 3 Wohnungen zur Verfügung gestellt. Da haben wir dann übergangsweise 2 Jahre lang gearbeitet. Und es hing ganz arg viel für uns dran, weil das Frauenhaus war ja mit den Spendengeldern gekauft, stand unter Denkmalschutz, wir haben es fast nicht geschafft, es zu verkaufen. Und dann haben wir aber wirklich dermaßen Glück gehabt mit dem neuen Haus und dass die Beginenstiftung das alte gekauft hat, das fanden wir toll. Es bleibt in Frauenhand. Und es geheim zu halten, es ist wichtig, dass die Adresse anonym ist. Wir haben auch eine Videoüberwachung. Ich denke, es wissen einige, zu uns müssen ja auch Handwerker kommen, die unterschreiben dann alle eine Schweigepflichtserklärung. In unserer Hausordnung ist es die wichtigste Regel. Aber es gibt Frauen, es gibt immer wieder mal eine Frau, die sich auch im Haus abholen lässt. Das kommt leider auch vor. Das sind dann die Frauen, die sich eben auch nicht mehr so bedroht fühlen und den Schutz nicht mehr so aufrechterhalten denken zu müssen.
Was machst du bei Frauen helfen Frauen?
Ja, genau. Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin von Frauen helfen Frauen, wo ich jetzt gerne was dazu erzählen würde, was ich da so mache. Und zwar meine Haupttätigkeit und die der anderen Ehrenamtlichen ist Telefonbereitschaft am Wochenende. Das heißt, wenn eben das Büro nicht besetzt ist, sind wir tagsüber erreichbar für Frauen, die einen Frauenhausplatz suchen, die wir dann, wenn Plätze frei sind, gegebenenfalls aufnehmen können oder eben der Frau helfen, eine andere Möglichkeit zu finden, also in einem anderen Frauenhaus oder nach sonstigen Lösungen suchen können mit der Frau. Nachts sind wir dann erreichbar für die Polizei sowie für die Frauen, die sich im Haus befinden, falls es da Notfälle gibt oder Fragen oder sowas. Ansonsten machen wir Ehrenamtlichen manchmal so Dinge wie Fahrdienste oder Begleitungen zu Ämtern oder es gibt auch Dolmetscherinnen, das wird auch sehr häufig gebraucht. Es wäre natürlich schön, falls zufälligerweise Frauen zuhören, die sich dafür interessieren könnten. Es ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe schon in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich gearbeitet und diese Frauenarbeit ist für mich auf jeden Fall die beste. Also es gefällt mir inhaltlich sehr gut. Ich finde das eine wahnsinnig wichtige Arbeit und ich kann auch sagen, dass ich bisher wirklich nur mit sehr liebenswerten, freundlichen Menschen zusammengearbeitet habe und es da jetzt intern gar keine Probleme gab für mich bisher.
Wie hast du dich darauf vorbereitet? Welche Art von Schulung hast du bekommen für so einen auch dann doch einen sensiblen und verantwortungsvollen Bereich?
Also ich bin Psychologiestudentin, was ich denke, was nicht schädlich ist in dem Bereich, und habe auch, bevor ich angefangen habe zu studieren, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, wo ich denke, was mich schon darauf vorbereitet hat. Und ansonsten habe ich mit der Brigitta viel geredet, die mir viel erklärt hat und mich eingeführt und mich vorgestellt. Und wir haben alle halbe Jahr so einen Fortbildungstag, wie Ehrenamtlichen, der sehr hilfreich ist. Und alle 8 Wochen gibt es ein Ehrenamtlichen-Treff mit 1 oder 2 Hauptamtlichen, wo wir dann Fragen und Probleme klären können. Eine richtige Einführungsveranstaltung, Fortbildung am Anfang hatten wir nicht. Aber ich denke, so wie ich es mitbekommen habe, und es wird auch sehr schnell klar durch die anderen Ehrenamtlichen, die ich kenne, dass halt auch einfach nicht jede genommen wird für diesen Job, sondern dass auch bei den Vorstellungsgesprächen sehr genau geguckt wird, ist die Frau da geeignet, also ist sie vertrauenswürdig, kann sie sich überhaupt vorstellen, was es für eine Tätigkeit ist und so.
Wie funktioniert das technisch? Ist da die Büronummer dann auf dein Handy umgeleitet, oder?
Nee, es gibt halt spezielle Handys, die man dann holt.
Dann hast du ein Bereitschaftshandy, genau. Sozusagen. Wie oft ruft da jemand an?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Wochenenden, da ist gar nichts. Und es gibt Wochenenden, da ist man ständig am Rennen quasi.
Und wie machst du es dann? Nimmst du dir für die Wochenenden dann gar nichts vor? Kannst du dann gar nicht ins Kino gehen im Prinzip?
Also sowas wie Kino geht nicht, weil ich da dann ja nicht raus kann, beziehungsweise das Handy anlassen kann. Aber ich nehme mir dann teilweise Dinge vor, die innerhalb Tübingen sind, dass ich halt da sein kann und wo ich jederzeit weg kann. Also sage dann auch meinen Verabredungen, hey, es kann halt sein, ich sag kurzfristig ab oder muss dann plötzlich gehen.
Was ist dir schon passiert? Welche Art von Anrufen? Kannst du da vielleicht auch ein anonymisiertes Fallbeispiel mal geben? Wie du da?
Da muss ich jetzt überlegen, dass ich jetzt nicht versehentlich was verrate. Also was war kürzlich mit einer Frau aus dem Haus, die plötzlich weg war und dann die Kinder alleine waren? Das war so eine problematische Situation.
Da haben die Kinder dann angerufen, oder?
Nein, wie war denn das? Da hat dann eine andere Frau aus dem Haus mich informiert.
Und was hast du dann gemacht?
Dann bin ich halt hin und hab dann mal geguckt, wo die Frau sein könnte, und rumtelefoniert.
Und wie ist
geguckt,
es so,
dass die Kinder versorgt sind vor allem.
Wie ist es so, also dann vielleicht auch an euch beide wieder, ne, mit die Belastung, wenn man auch, weil ihr kriegt ja schon relativ viel harte Geschichten dann mit, ne, und viel Leid und Elend, ne, wie ihr damit auch umgeht, wie das für euch ist, wie man sich auch davor schützt, ja, dass man das zu sehr mit nach Hause nimmt.
Also ich glaube, das Wichtigste bei dieser Arbeit ist ein gutes Team. Der Rückhalt im Team, die Möglichkeit, sich da immer mal kurz auszusprechen, rückzubinden. Und was uns wirklich sehr hilft, das ist diese Ehrenamtsbereitschaft, weil wir hatten früher dann die Handys am Wochenende noch, und dann nimmst du es immer mit. Dann hast du nie Pause von dieser Arbeit. Und durch euren Einsatz haben wir jetzt diese Wochenenden, und das bringt uns unglaublich viel. Dann haben wir Supervision und versuchen bei diesen Treffen zu gucken, welche Themen müsste man noch bearbeiten oder wo gab es was Schwieriges. Und wir sind, falls alle Stricke reißen, auch nochmal im Hintergrund anrufbar. Ja. Aber das kommt fast nie vor. Sie machen das wunderbar ohne uns.
Wie viel habt ihr da? Sie habt 5 Hauptamtliche und
4 Hauptamtliche im Frauenhaus und 12 bis 16, das variiert. Meistens sind es ehemalige Praktikantinnen, die dann noch eine Weile in der Ehrenamtsbereitschaft bleiben. Aber jetzt haben wir gerade über Interviews von Studierenden und so ganz neue Frauen reinbekommen, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten vorher.
Und die Beratungsstellen, sind die dann auch von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen nochmal extra?
Die Beratungsstellen, das sind überwiegend Hauptamtliche, wobei, also wir haben eine Kollegin in der Interventionsstelle, eine in der Beratungsstelle häusliche Gewalt, und die Micha Schöller, die macht die Beratungsstelle sexualisierte Gewalt in Tandem mit Punzkerle und hat aber auch noch ein paar Stellenanteile in der häuslichen Gewalt. Und die freuen sich auch immer wieder über Ehrenamtliche, weil da kommt es genauso vor, dass eine Frau zum Amt begleitet werden soll oder mal Hilfe hat bei der Kinderbetreuung oder wenn sie aus dem Landkreis weiterherkommt, mal gefahren wird zu irgendwas. Und die fragen im Moment dann eher bei uns, unserem Pool, an. Und wir geben es dann weiter über unsere Liste, aber die würden sicher auch sich freuen, wenn es da ein, zwei Frauen gäbe, die sie immer selber ansprechen können.
Ja, genau, eine ehrenamtliche Tätigkeit bei den Beratungsstellen wäre zum Beispiel auch einfach, manche Frauen mal zu treffen, zu besuchen, was mit denen Kaffee trinken zu gehen, weil einfach manche dieser Frauen sehr, sehr isoliert leben und kaum Ansprechpersonen haben. Und es für die einfach wahnsinnig wichtig wäre, wenn einfach mal jemand mit ihnen was trinken geht und ein bisschen mit ihnen redet, ihnen ein bisschen zuhört. Und ich weiß nicht, ich denke, manche könnten dadurch vielleicht dann auch den Mut fassen, sich dann längerfristig Hilfe zu holen oder ihre Lebenssituation zu verbessern.
Welcher Bereich ist am meisten frequentiert, hat am größten Nachfrage? Kann man das so auch aufdröseln?
Meinst du jetzt Beratungsstelle, Frauenhaus und so? Mhm. Also die Beratungsstellen haben mehr Frauen als wir in der Beratung, mehr Beratungskontakte. Bei uns kann man sagen, unsere Kapazität ist bei, sagen wir, 80% Belegung schon ziemlich am Ende. Wenn die Frauen noch andere Problemlagen mit haben, psychische Erkrankungen oder Schuldnerinnenprobleme oder aufenthaltsrechtliche Probleme, dann steigt das sehr. Und ähnlich ist es bei den Beratungsstellen. Je nachdem, wie viele Probleme die Frauen sonst noch mitbringen, außer nur der Gewalt, ist der Aufwand einfach größer. Und sobald es darum geht, dass wir Frauen begleiten, ist manchmal ein halber Tag weg. Wenn es eine Gerichtsverhandlung im Herkunftsort ist oder so, kann es auch mal fast ein ganzer Tag sein und es frisst natürlich dann viel Zeit. Ich denke, wir könnten alle ausbauen. Also die Beratungsstelle häusliche Gewalt hat jetzt über eine große Spende, kann die jetzt über ein Jahr ihre Stellenprozente aufstocken und das ist auch bitter nötig, weil die hatten in einem Jahr dermaßen viele Überstunden, dass Vorstand und Team gesagt hat, wir müssen das runterschrauben, dann werden die Wartezeiten länger. Da ist es dann aber auch so, wenn eine Frau 2-3 Wochen auf einen Termin warten muss oder länger, dann zieht sie sich vielleicht auch wieder zurück. Also diesen Impuls, ich hole mir Hilfe, den sollte man so schnell wie möglich auch bedienen können, damit was dabei draus wird.
Karin, Frauencafé Achtbar, wie läuft es bei euch ab? Was macht ihr alles so in eurem Verein?
Ja, also wir sind ein Café, eine Bar und machen viele Veranstaltungen. Das sind Lesungen, Konzerte, Vorträge, Podiumsdiskussionen, also ganz unterschiedliche Geschichten. Wir sind ein Raum für unterschiedlichste Gruppierungen, wie lange Zeit hatten wir zum Beispiel die Verdi-Frauen als Stammtisch. Es gibt einen Stammtisch, der heißt Eva, das sind die etwas Älteren. Wir haben einen Jule-Stammtisch, das sind die Junglesben. Wir haben einen Stammtisch, der nennt sich irgendwie so ähnlich wie Treffpunkt nach Krebs. Mir fallen jetzt leider nicht alle ein. Aber auf jeden Fall, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich im Café zu treffen. Entweder einfach wie wenn man in eine normale Kneipe geht oder aber zu bestimmten Themenabenden. Wir versuchen immer so ein bisschen auch unter den Projekten wieder Vernetzungsarbeit zu betreiben, weil es immer wieder Frauen gibt, die kommen und sagen, ja, wir haben folgendes Problem, wo wir vom Team dann sagen können, okay, wendet euch mal direkt an Frauen helfen Frauen oder geht zum Mädchentreff, die haben da dafür eine Lösung vielleicht und stellen da dann oft auch einen Erstkontakt her. Also das ist so eine ganz niedrigschwellige Begegnungsstätte. Also da muss man nicht sagen, ich habe einen Notfall, wie wenn ich jetzt vielleicht bei Frauen helfen Frau Klienten anrufe, sondern da geht man mal hin und oft ergibt sich im Gespräch, ja, eigentlich habe ich schon länger ein Problem, suche eigentlich auch jemand, der mir da vielleicht unterstützend zur Seite steht. Und jetzt lerne ich gerade jemand kennen, der genau an dieser Stelle eine kennt, die da vielleicht helfen kann. Und das ist oft sehr, sehr hilfreich.
Wie sind eure Öffnungszeiten und wo ist es? Frauencafé?
Also, das Frauencafé ist in der Weberstraße 8 in Tübingen im Frauenprojektehaus. Das ist direkt neben der Feuerwehr. Und die Öffnungszeiten sind Donnerstag, Freitag und Samstagabend. Donnerstags ab 19 Uhr, Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Und manchmal, das muss man einfach auf der Homepage immer wieder regelmäßig nachschauen oder auf Facebook gefällt mir, von unserer Seite klicken, dann kriegt man es automatisch mit. Haben wir auch Veranstaltungen an anderen Tagen.
Und jetzt am Dienstag natürlich auch, Abend ist offen nach One Billion Rising. Nachdem um 18 Uhr geht's los auf dem Marktplatz. Tanzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. One Billion Rising überall auf der Welt und auch in Tübingen. Um 18 Uhr auf dem Marktplatz und danach im Frauencafé 8 Bar. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, dass wir auch da sein durften.
Sehr gerne.